Radio Horeb, Abend der Jugend, am Mikrofon ist Timo und heute sprechen wir über das Thema Magersucht. Ariatani Wolf ist 23, ist in Hamburg geboren und aufgewachsen. Seit 2019 studiert sie jetzt Politikwissenschaften und Soziologie in Heidelberg und sie hat in so jungen Jahren auch schon 2 Bücher herausgebracht. Einmal mit einer weiteren Betroffenen mit Magersucht, über das Thema Magersucht natürlich, und einmal mit ihren Eltern gemeinsam, die die Zeit ja auch mit ihr sehr intensiv erfahren haben und mit ihr auch mitgelitten haben. Das neueste Buch von ihr heißt Aus dem Leben gefallen, mein Kampf gegen die Magersucht und das Ringen um Gottes Zusagen. Spannendes Buch und die Ariatani ist jetzt bei mir beim Abend der Jugend. Hallo Ariatani.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, haben wir dich heute bei uns. Ariatani, lass gleich Vollgas einsteigen. Wie war das denn bei dir? Wann hat denn diese Magersucht bei dir begonnen?
Ja, als das Ganze anfing, war ich so 14, 15 Jahre alt. Man kann das ja nicht ganz genau datieren, das schleicht sich ja so ein bisschen an. Aber das würde ich schon so sagen, dieser Zeitraum. Genau, da war ich gerade so in der 8., 9. Klasse und da fing das Ganze an.
Gab es damals irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder kam das so ganz langsam?
Ja, also ehrlich gesagt beides. Also einerseits war das eine Phase, in der in meinem Leben ganz viel sich verändert hat, ganz viel so im Umbruch begriffen war. Wir sind umgezogen, ich habe 2 kleine Schwestern bekommen, weswegen sich dann meine Rolle in der Familie sehr stark verändert hat. Mein Großvater ist gestorben. Mein Freundeskreis in der Gemeinde hat sich so ein bisschen aufgelöst. In der Schule gab es ein anderes Mädchen, das so ein bisschen mir so die beste Freundin aus meiner damaligen Perspektive ausgespannt hat. Also das waren alles so Sachen, die mich sehr unsicher und traurig gemacht haben. Und das, was dann noch am massivsten dazu kam, war quasi eine lange Mobbingphase in der Schule, bei der es dann auch irgendwann sehr stark um mein Aussehen und vor allem um mein Gewicht ging. Und wenn du jetzt nach Schlüsselmomenten fragst, also ich erinnere mich noch an einen Tag, da ging das Mobbing schon jahrelang und mal war es schlimmer, mal war es besser. Aber da fuhr ich quasi weinend von der Schule aus nach Hause und war komplett verzweifelt und habe nur so gedacht, muss ich jetzt wirklich so doll abnehmen, dass keiner mich mehr so nennen kann, damit sie endlich aufhören, mich irgendwie zu dick zu nennen und mich da damit zu drangsalieren und auf mich herabzusehen. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich wirklich dachte, das ist die einzige Lösung. Ich muss mich verändern, sonst ändert sich hier überhaupt nichts.
Wie hat sich denn dein Leben dann verändert?
Ja, also als ich diesen Entschluss einmal gefasst hatte, habe ich das sehr diszipliniert und lange durchgezogen. Da hat sich echt so mein Durchhaltevermögen, was ja eigentlich eine tolle Eigenschaft ist, total gegen mich gekehrt, weil ich einfach dann auch den Blick dafür verloren habe, wie gefährlich mein Verhalten war. Ich habe dann eben angefangen, eine Diät zu machen und habe erstmal auf ungesunde Lebensmittel verzichtet, aber sehr, sehr schnell habe ich dann immer mehr Lebensmittelgruppen auf meine rote Liste gesetzt und eben auch die Zahl der Mahlzeiten deutlich reduziert, parallel sehr viel Sport gemacht und je mehr ich abgenommen habe, desto mehr ist auch so meine Lebensfreude und meine Leichtigkeit verloren gegangen. Gleichzeitig hatte ich aber auch so ein unglaubliches Gefühl von Erfolg und von Erleichterung, weil es tatsächlich so war, dass die Kommentare sehr schnell aufgehört haben. Also insofern hat sich quasi mein Plan erfüllt und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum es mir dann so schwer fiel, damit aufzuhören, als alle Menschen in meinem Umfeld schon lange Alarm geschlagen haben.
Jetzt ist ja wahrscheinlich nicht jeder, der hier gerade zuhört, Experte, ich ja auch nicht. Wie sieht denn das dann genau aus? Also wie viel hast du denn dann noch so gegessen?
Ja, das ist auch phasenweise unterschiedlich und es ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass Magersüchtige jetzt gar nichts essen. Aber es ist halt über Monate und manchmal ja Jahre so reduziert, dass der Körper einfach überhaupt nichts mehr hat, was er aufbauen kann. Zumal ja die allermeisten von uns auch sehr viel Sport machen parallel. Ich würde sagen, so zu den schlimmsten Zeiten, da habe ich mir das auch täglich aufgeschrieben, da habe ich vielleicht mal einen Apfel und ein paar Himbeeren am Tag gegessen. dann mal einen Tag nichts, dann irgendwie eine Instant-Suppe, also diese Brühen da für 60 Kalorien die Tasse, also an einem kompletten Tag, dann vielleicht mal ja, einen kleinen Salat ohne Soße und Käse und alles, was sonst noch Kalorien haben könnte. Solche Sachen waren das. Phasenweise habe ich auch ein bisschen mehr gegessen, aber dann zum Beispiel nur einmal am Tag. Und wenn man den ganzen Tag aktiv ist und Sport macht und durch die Gegend rennt, dann reicht eben eine Mahlzeit am Abend nicht. Selbst wenn die mir dann groß erschien, war das ja für normale Relationen natürlich viel zu wenig.
Du hast gerade auch nochmal Sport angesprochen. Hast du in der Zeit dann auch angefangen, mehr Sport zu treiben?
Ja, ich hatte schon vorher diverse Sportarten gemacht, aber nicht mit so einer Verbissenheit. Also Sport hat für mich komplett den Status eines Hobbys und einer schönen Freizeitaktivität verloren. Ich habe auch keinen Teamsport gemacht oder keinen, ja, Sport, der mir irgendwie, wie gesagt, Spaß gemacht hat, sondern ich habe nur Fitness gemacht und Sachen, die halt einfach anstrengend waren, Kalorien verbraucht haben, aber mir im Prinzip keine Freude bereitet haben. Und das dann eben ja, in der Regel zweimal am Tag, mindestens 1,5 Stunden, was eben auch bedeutet hat, dass mein Tag bedeutet hat, dass mein Tag irgendwie um 5 Uhr anfing, damit ich rechtzeitig vor der Schule noch Sport machen konnte. Dann natürlich ohne Frühstück zur Schule, mit dem Rad bei jedem Wetter. Dann habe ich mich da irgendwie durch den Schultag gequält. Nachmittags wurde gelernt, denn meine Noten durften natürlich nicht darunter leiden. Irgendwann abends habe ich dann meine Gemüsemahlzeit gegessen, nochmal Sport gemacht und dann ging es irgendwie ja kurz vor Mitternacht ins Bett und morgen um 5 Uhr ging der Wahnsinn von neuem los. Also das war wirklich eine sehr einsame und traurige Zeit für mich.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr krass an, vor allem wenn man ja noch bedenkt, dass du dazu ja auch fast nichts gegessen hast. Also, dass dein Körper das durchgehalten hat, ist ja, oder zumindest eine Zeit lang durchgehalten hat, ist ja schon der Wahnsinn. Jetzt ist ja auch so, du hast ja auch Eltern. Du warst ja damals ja jung, hast zu Hause gelebt. Wie haben denn die die Veränderungen so wahrgenommen?
Ja, also als ich begonnen habe abzunehmen, da war ich in einem Gewichtsbereich, wo das jetzt nicht zwingend notwendig war, aber jetzt auch kein Problem. Also ich hätte durchaus irgendwie 5 Kilo abnehmen können, ohne dass das jetzt dramatisch gewesen wäre. Und meine Eltern hatten das da mit dem Mobbing mitbekommen, aber ich glaube, niemand konnte mitbekommen, wie stark das wirklich mich im tiefsten Inneren meiner Seele verletzt hat und wie sehr ich eben auch diese Kommentare verinnerlicht habe und es war irgendwann kein Mobbing mehr, sondern es war für mich die Wahrheit. Und ich habe wirklich diese schlechten Gedanken und diese Wertlosigkeit ja wirklich mir gegenüber empfunden und wollte mich auch durch das ganze Verhalten quasi bestrafen. Und deswegen habe ich eben auch alles getan, damit ich das aufrechterhalten konnte und habe von meinen Eltern auch viel verheimlicht. In der ersten Zeit noch nicht so sehr, da ja, war es ja sozusagen noch okay. Aber allerspätestens, als sie so das erste Mal angefangen haben, Sorgen zu äußern und irgendwie, ja, versucht haben, mich anzuhalten, damit aufzuhören, habe ich dann eben auch viel geschummelt und gelogen und Sachen verheimlicht, mich zurückgezogen und so weiter und so fort, damit sie das alles nicht so mitbekommen. Irgendwann hat es ihnen aber gereicht und dann konnte man es auch nicht mehr verbergen und, also jetzt äußerlich. Und dann haben sie mich auch zu Hausärzten gebracht, wo dann auch das erste Mal Anorexie diagnostiziert wurde. Und danach musste ich auch zur Wiegekontrolle regelmäßig. Und im Prinzip haben dann von außen alle Leute versucht, auf mich einzuwirken, Lehrer, Eltern, Freunde, Familie und mich irgendwie davon abzuhalten. Aber da war es quasi schon zu spät, weil mein Denken einfach schon sehr, sehr infiltriert war von diesen Lügen und ich gar nicht mehr offen war für diese Hilfestellung.
Wie war das dann für dich persönlich, so eine Diagnose zu bekommen?
Es war tatsächlich ja ein sehr eindrückliches Erlebnis, weil es wirklich ja so zweischneidig war. Also einerseits saß ich da komplett ungläubig und konnte der Ärztin einfach nicht glauben, weil das, was sie gesagt hat, das hat nicht zusammengepasst mit dem Bild von dem Mädchen, das ich im Spiegel gesehen habe. Also es gibt eben bei der Anorexie, das haben sehr viele, so ein Phänomen, das sich Körperschemata-Störung nennt. Und das bedeutet im Prinzip, dass man sich selbst anders wahrnimmt, im Spiegel auch, und wenn man an sich herabschaut, als das Menschen tun, die von außen drauf gucken. Das bedeutet, ich habe mich im untergewichtigen Zustand immer noch als sehr füllig oder sogar fett wahrgenommen, während alle anderen eben ein knochiges Mädchen gesehen haben. Und deswegen konnte ich das eigentlich gar nicht glauben. Also dieser Begriff Magersucht, den konnte ich nicht mit mir in Verbindung bringen. So, und gleichzeitig war es erschreckenderweise, wie ich heute sagen muss, auch so ein Gefühl der Befriedigung, weil ich halt das Gefühl hatte, okay, wenn mir jetzt von außen bestätigt wird, dass ich magersüchtig bin, dann muss ich jetzt ja eigentlich dünn sein. Dann muss ich es ja geschafft haben, weil dünn sein war ja das, was ich eigentlich erreichen wollte, damit mich eben niemand mehr auf diese Art und Weise beleidigen kann. Und obwohl ich wusste, dass ich jetzt sozusagen offiziell diese Bestätigung hatte, habe ich halt das immer noch so empfunden, als sei es zu viel und als könnte das nicht sein. Und deswegen habe ich auch weitergemacht.
Hast du da irgendwelche Zahlen, wie du damals dann noch gewogen hast zu dieser Zeit so, auch vielleicht im Vergleich zu deiner Körpergröße, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann?
Ja, also ich sag mal so, mein niedrigstes Gewicht war bei 34, so und so. Und ich bin 1,71. Das heißt, wir sprechen da von einem BMI bei so, ich glaube, 11,9 oder 12,0 so um den Dreh. Und wenn man sich vorstellt, dass Untergewicht bei allen Zahlen unter 18 quasi anfängt, war das schon ein ziemliches, Spektrum und ein ziemliches Defizit, was ich da hatte. Und ja, zwischen diesen 34 Kilo und ungefähr so 45 Kilo bin ich in den Jahren meiner Anorexie immer mal so hin und her geschwankt, aber ich bin nie wieder richtig aus diesem untergewichtigen Bereich sozusagen rausgekommen in diesen Jahren. Und deswegen war das auch für meinen Körper im Prinzip ein permanenter Hunger- und Mangelzustand und eine permanente Zumutung.
Bist du dann irgendwie auch mal in die Klinik gekommen oder so? Weil das hört sich ja lebensgefährlich sogar an.
Ja, das muss man leider so sagen, das ist es in der Tat gewesen. Also, ich hatte irgendwann nochmal so eine Phase, wo ich ja quasi nicht unter der Aufsicht meiner Eltern stand, weil ich verreist war. Und in der Zeit hat sich das nochmal extrem radikalisiert, sodass ich zusätzlich zu den ja irgendwie über 20, 25 Kilo, die ich davor schon verloren hatte, nochmal in ganz schneller, kurzer Zeit 12 Kilo verloren habe. Und das hat mein Körper dann einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann hatte ich so eine Art körperlichen Zusammenbruch und bin dann auch in die erste Klinik gekommen. Und am ersten Abend dachte ich so, ja, bin ich jetzt hier? Am nächsten Tag werden die mir sagen, dass alles gar nicht so schlimm ist und dann kann ich nach Hause gehen. Dem war nicht so. Also am nächsten Tag hat der Arzt ja ziemlich Klartext geredet und es schloss sich ein mehrmonatiger Klinikaufenthalt an. Aber ja, danach hatte ich leider noch ziemlich viele Rückfälle, weil die Krankheitseinsicht zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht gegeben war und weil ich auch noch nicht bereit war, die Krankheit in der Form loszulassen. Und weil sich viele der Hintergründe noch gar nicht mir eröffnet hatten. Also man wird ja nicht gesund von Anorexie, indem man zunimmt und das war's, sondern man wird gesund, indem man eben diese ganz tiefgreifenden Strukturen versteht und ihnen auf den Grund geht und die Ursachen bearbeitet. Und das hatte ich eben nach den ersten Klinikaufenthalten, den ersten paar Klinikaufenthalten, muss man sagen, noch nicht geschafft.
Hast du damals selber gemerkt, dass dir das Verhalten nicht gut tut?
Ja, ich sag mal so, also wir sind, also wir im Sinne von wir Anorektische, sind Meisterin der Selbstbetrug oder Selbstbetrugs. Wir versuchen ja auch unser Verhalten vor unserem Umfeld zu verschleiern und häufig eben auch uns selbst einzureden, dass das alles gar nicht so schlimm sei. Von daher habe ich mir auch immer gesagt, ach, ich will einfach nur sportlich und schlank sein, das ist alles in Ordnung. Aber es gab natürlich so ehrliche Momente, sage ich mal. Also wenn ich irgendwie ja gefroren habe wie sonst was, während alle anderen irgendwie die Sonne genossen haben und da mit irgendwelchen kurzärmeligen Sachen saßen. Das ist halt auch so eine Nebenwirkung der Anorexie. Meine Periode ist natürlich ausgefallen. Das ist immer so ein Warnsignal. Ich habe ja auch einfach gemerkt, dass ich unglücklich und dass ich unglücklich und traurig bin und mir alle Lebensfreude und Energie fehlt. Ich lag in der Nacht meistens stundenlang wach, weil mein Magen so geknurrt hat. Das gibt einem natürlich schon zu denken. Jeder normale Mensch würde einfach aufstehen und sich einen Snack holen und ich sitze da und rechne lieber aus, wie viel Kalorien ich morgen einsparen kann. Also das habe ich natürlich schon gemerkt. Aber es hat halt erstaunlich lange nicht dazu geführt, dass ich mein Verhalten geändert habe oder auch ändern konnte. Es ist eben auch eine Sucht. Es ist einfach irgendwann kein rationales Verhalten mehr.
Ja, absolut. Es ist eine Sucht und eine Krankheit. Und da kann man teilweise auch nicht wirklich was einfach mal so easy dagegen machen, ne?
Genau, und das hat mich teilweise auch verletzt, weil ich das Gefühl hatte, dass viele in meinem Umfeld, ja, also natürlich bekommt man dann solche Kommentare wie, du musst einfach essen und wo ist denn das Problem und viel Unverständnis und viele komische Kommentare und Blicke und sowas. Und umgekehrt hatte ich auch ganz viele Leute, die mich ganz toll supportet haben und die eben verstanden haben, dass da mehr hintersteckt als irgendwie nur eine Modelshow zu viel oder eine Werbung oder einmal durch Instagram scrollen. Also es ist in der ersten Linie ein Identitätsproblem und kein Figurproblem. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen.
Über das wollen wir gleich auch nachher nochmal sprechen, wie man dich damals oder wie man ja solche Menschen auch unterstützen kann. Aber mich interessiert natürlich auch die Meinung von dir als Hörer, der du gerade zuhörst. Wie geht's denn dir? Hast du schon mal Kontakt gehabt in irgendeiner Weise mit Magersucht? Also entweder selber als betroffene Person oder auch als Freund oder Verwandter oder so, jemand aus deiner Familie, der das hat, dann kannst du mir voll gern eine WhatsApp-Nachricht schicken an die 0171 57 53 200 und mir einfach mal so sagen, wie geht's dir damit? Was machst du da? Oder wie hast du das erlebt? 0171 57 53 200. Beteilige dich gern an der Sendung. Die Arietani wäre sogar auch bereit, Fragen zu beantworten, wenn es da noch was gibt. Wir sprechen jetzt natürlich gleich auch, wie sie da dann auch rausgekommen ist, wie sie mit den Rückschlägen umgegangen ist, aber auch, wie man solchen Betroffenen helfen kann. Das hören wir jetzt gleich nach dem Song Du bist geliebt von Björn Amadeus. Ich freue mich über eure WhatsApp-Nachrichten.
Dunkle Gedanken, seid jetzt still. Weil nun die Wahrheit etwas sagen will zu diesem Herzen.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Wir sprechen heute über das Thema Magersucht. Bei mir ist Arietani Wolf, sie ist 23, hat selbst schon zwei Bücher darüber geschrieben und ist mittlerweile raus aus der Magersucht. Und wir haben gerade schon gesprochen, wie das bei ihr angefangen hat. Und sie hat auch schon gesagt, dass sie dann teilweise in einer Klinik auch war, weil sie einfach so schlecht ging, sie nur noch 34 Kilogramm gewogen hat bei einer Körpergröße von 1,70. Das ist natürlich lebensgefährlich und das ist ja auch leider der Fall, dass 10-15% der Menschen, die daran erkranken, auch sterben. Jetzt ist Arietani immer noch bei uns. Hallo Arietani.
Ja, hallo zurück.
Arietani, es ist ja bei dir so, dass es ja auch wieder nach oben geht. Wie war das denn bei dir? Du warst ja jetzt so am tiefsten Punkt, du warst in der Klinik mehrere Monate lang. Wie ist es denn dann so langsam besser geworden?
Ja, man muss tatsächlich sagen, dass das leider nicht so ein linearer Verlauf war bei mir. Also das ist es ehrlich gesagt bei den wenigsten. Also es war jetzt nicht so, dass ich plötzlich irgendwann der Schalter der Erkenntnis umgelegt hatte und dann wurde plötzlich alles besser und es ging nur noch rauf. Ich habe tatsächlich insgesamt 2 Jahre fast, ich glaube sogar ein bisschen mehr, meiner Jugend in Kliniken verbracht und das in 8 verschiedenen Aufenthalten, woran man ja schon sieht, dass es wirklich ein Rein und Raus war manchmal und es irgendwie auch viele ernüchternde Rückschläge gegeben hat. In den Kliniken habe ich dann jedes Mal zwangsweise zugenommen und zwangsweise ist ja wirklich das Stichwort. Also ich habe dann zwar jedes Mal schon irgendwie versucht, dieses Programm mitzumachen und mich dem anzupassen. Ich bin zu den Therapien gegangen. Ich habe teilweise sogar Freunde gefunden, wieder so ein bisschen Lebenslust verspürt und irgendwie gedacht, okay, es wird besser. Und ich dachte auch bei jeder Entlassung wirklich, jetzt schaffe ich es und jetzt nehme ich es mir vor. Zumindest bei fast jeder. Also ich habe wirklich gedacht, okay, das war jetzt hier echt so ein Turning Point. So, und dann war ich wieder im Alltag und es kamen wieder alte Gedanken und alte Gewohnheiten und Ich habe wie nach so einem Rettungsring nach dieser Krankheit gegriffen und habe es irgendwie wieder zugelassen, dass sie sich reinschleicht und mein Denken und mein Handeln beeinflusst hat. So, und dann gab es eine Phase, wo ich immer mehr verstanden habe, was so die tiefer liegenden Ursachen meiner Krankheit waren. Also ich hatte dann einen, und da war ich schon 17, 18, also da war ich schon jahrelang krank und es hatte sich echt schon manifestiert, weswegen es dann auch so schwierig war. Auf jeden Fall hatte ich da einen super guten Therapeuten, der, ja, wo ich wirklich das Gefühl hatte, der sieht mich, der guckt nicht nur auf die Krankheit oder diese kranke Person, sondern der sieht mich als Persönlichkeit, der sieht meine Talente und mein wahres Ich sozusagen, das halt hinter dieser Krankheit und hinter diesen Zwängen verborgen war. Und der hat mich dann auch darauf gebracht, dass bei mir eine Hochbegabung vorliegt und dass das eben auch einer der Gründe ist, warum ich mich immer mein ganzes Leben lang schon so unzugehörig gefühlt habe in meiner Klasse und warum ich auch häufig zur Zielscheibe wurde von Angriffen, weil meine Mitschüler das eben auch mitbekommen haben. Also die haben irgendwie gemerkt, die ist irgendwie anders, die ist irgendwie komisch und das war erstmal falsch. Und ich hatte halt, ja, ich konnte das auch nicht richtig einordnen und nicht richtig verstehen. Und deswegen kam es dann auch, also nicht nur deswegen, aber das hat sicherlich damit reingespielt, dass ich mich in meiner Klasse immer unwohl gefühlt habe und eben auch so ein, ja, gefundenes Ziel war für Schüler, die erstmal, ja, nach Konformität streben und sich in Klicken sammeln und so weiter. Genau, und dann gab es noch so ein paar ja, Turning Points in meinem näheren Umfeld. Also zum Beispiel habe ich ein Buch gelesen, das aus der Perspektive von zwei Schwestern geschrieben war. Eine magersüchtig, die jüngere nicht. Und das hat mir so den Blick dafür geöffnet, wie das für meine Schwestern sein muss. Ich habe zwei kleine Schwestern und natürlich bin ich auch ein Stück weit Vorbild für sie. Und ja, wirklich mir vorzustellen, wie das für sie wäre, wenn jetzt ihre große Schwester stirbt und sich ja mehr oder weniger passiv selbst umbringt, das hat mir wirklich die Augen geöffnet und mich auf so eine ganz tiefgreifende Weise schockiert und mir dann irgendwie auch geholfen, mich dagegen zu entscheiden. Und der Glaube natürlich. Also ich habe über Jahre das Gefühl gehabt, dass ich Jesus nicht so richtig höre und dass er mich irgendwie nicht unterstützt, mir nicht hilft. Aber ich wusste irgendwie immer trotzdem, dass er da ist. Und das ist so eine ganz, ganz tiefe Gewissheit, die meine Eltern auch in mein Herz gepflanzt haben. Und meine Familie und viele andere Menschen aus meiner Gemeinde und überhaupt meinem Umfeld haben nie aufgehört, für mich zu beten und sind immer dran geblieben. Und irgendwann haben diese Gebete eben auch Frucht getragen. Und ich habe mehr und mehr verstanden, dass ich geliebt bin, so wie ich bin, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Und dass ich mich eben nicht über Leistung, über Gewicht, über Bestrafung definieren muss, sondern ich mich einfach von Gott lieben lassen darf und er mir auch verzeiht für das Ganze, was ich im Kontext meiner Krankheit auch falsch gemacht habe. Ja, und das waren so die innerlichen Veränderungen, aber ab da war es noch ein weiter Weg. Also da musste ich immer noch Step by Step so richtig lernen, wieder zu essen, Essen zu genießen, in Gesellschaft zu essen, weniger Sport zu machen, das auszuhalten, wenn die Hose irgendwie zu klein wird oder eben eine Gewichtszunahme stattfindet. Das waren wirklich so viele Schritte in die richtige Richtung, aber sehr langsame Schritte. An manchen Sachen arbeite ich tatsächlich bis heute, weil es einfach eine extrem langwierige Sache ist. Aber seitdem geht es in die richtige Richtung, würde ich sagen.
Du hast gerade ja auch erzählt, wie Gott in der ganzen Zeit bei dir war. Daher würde mich auch interessieren, hast du Gott manchmal auch in dieser Zeit dann angeklagt?
Ja, würde ich schon sagen. Also meistens war es tatsächlich passiver, dass ich einfach das Gefühl hatte, er ist ja eh nicht da, dann muss ich ihn auch nicht anklagen, sondern ich war einfach enttäuscht und ich dachte einfach, gut, wenn du nicht mit mir redest, rede ich auch nicht mit dir. Und dann habe ich ihn eben auch nicht gesucht, bin ich zur Gemeinde, habe keine Bibel gelesen, wollte gar nicht so darüber reden. Aber es gab auch Phasen, da war ich wirklich so richtig sauer und habe echt mich gefragt, hier lese ich ein Zeugnis und da erzählt jemand, er wurde geheilt und warum passiert es nicht bei mir? Aber ja, ganz oft war es auch einfach so, ehrlich gesagt, dass ich so fertig war von dieser Krankheit, dass ich gar keine Kraft dazu hatte. Also ich hatte auch gar keine Kraft zu beten und jetzt wer weiß wie, ja, sozusagen richtig Wut auf Gott zu empfinden, weil ich einfach so apathisch und passiv und geschwächt war in meiner ganzen Art. Und ja, ich habe mich dann einfach nur auf die Krankheit fokussiert und den Glauben irgendwie echt so ein bisschen, ja, vernachlässigt. Obwohl ich halt wusste, doch irgendwie ganz tief drin, dass es eigentlich die Wahrheit ist und dass das der einzige Weg ist raus, konnte ich das halt ganz lange nicht so für mich leben.
Du hast vorher auch nochmal von diesen Rückschlägen gesprochen, die du immer wieder hattest. Du hattest ja, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, 8 Klinikaufenthalte. Wie bist du denn da mit diesen Rückschlägen umgegangen? Wie hast du dich da immer wieder rausgeholt?
Ja, also manchmal braucht es tatsächlich äußere Hilfe. Also ich kann nicht behaupten, dass ich immer extrem einsichtig war und dann wieder in die Klinik gegangen bin, wenn es mal wieder runtergegangen war. Manchmal waren es wirklich meine Eltern, die Notbremse gezogen haben und gesagt haben, wir schauen uns hier nicht an, wie du bei uns verhungerst. Und dann habe ich auch irgendwann eingelenkt, aber häufig auch erst nach langen Diskussionen und so weiter und so fort. Weil in dem Moment, wo man einer Süchtigen ihre Sucht wegnehmen möchte, wehrt sich natürlich erstmal alles dagegen. Und obwohl man weiß, dass die Menschen einem nur helfen wollen, fühlt es sich erstmal an wie ein Angriff. Weil die Anorexie ja sozusagen meine beste Freundin und meine schlimmste Feindin zugleich war. Sie hat mir einerseits irgendwie suggeriert, mir bei meinen Zielen, bei der Erreichung meiner Ziele zu helfen. Und andererseits habe ich natürlich gemerkt, dass sie mich langsam aber sicher zerstört. Genau, manchmal war es halt das. Aber spätestens als ich volljährig war, musste das schon stärker von mir ausgehen. Und ja, letztendlich wurde es dann jedes Mal irgendwann so, dass ich gemerkt habe, okay, du richtest dich ja selbst zugrunde. Das ist nicht der Weg in die Freiheit, das ist nicht der Weg in die Zukunft. Und dann habe ich mich auch entschieden, Hilfe anzunehmen. Manchmal ambulant, manchmal auch stationär. Aber das war natürlich erstmal immer so ein Gefühl von Versagen. Also von, ich habe es wieder nicht geschafft, ich enttäusche mein Umfeld. Und da musste ich mich auch sehr zwingen, sozusagen, mir immer aufs Neue zu vergeben. Also ich wusste, dass Gott mir vergeben hat, dass meine Familie mir vergeben hat. Aber die schlimmste Anklage kam immer von mir selbst. Weil ich habe mich immer dafür fertig gemacht, dass ich es nicht geschafft habe. Und ja, wie gesagt, als ich wirklich so bemerkt habe, okay, ich darf zu Gott kommen, ich darf ihm das hinlegen, er verzeiht mir zum 10. Mal, wenn es sein muss, das hat mir wirklich geholfen.
Wie geht es dir denn jetzt heute eigentlich? Bist du jetzt, würdest du sagen, dass du komplett frei davon bist?
Ja, ich finde, Heilung oder geheilt sein ist in dem Kontext ein sehr, sehr großes Wort. Ich würde sagen, dass ich in bestimmten Bereichen immer noch sehr vorsichtig bin und auch aufpassen muss. Also ja, wenn jetzt, ich weiß nicht, andere Mädchen oder Frauen in meinem Alter mal sagen, oh ja, sie machen jetzt hier irgendwie die Detox-Kur vor ihrem Bikini-Urlaub oder sowas, das weiß ich einfach, dass das bei mir nicht gut wäre, dass ich gar nicht erst damit anfangen sollte. Ich lasse auch viele Ernährungstrends aus, von Intervallfasten bis hin zu Veganismus, weil ich einfach weiß, dass das für mich gefährlich ist, wenn ich mich zu sehr damit beschäftige und zu sehr wieder so auf eine extrem beschränkte und zu gesunde Ernährung achte. Darauf achte ich so ein bisschen und auch auf so Warnsignale. Also wenn ich merke, okay, ich habe wieder mehr Gedanken in die Richtung, dann spreche ich auch mit Leuten darüber, hole mir Ermutigung, versuche mich an Gottes Wahrheiten auszurichten, entsprechende Lieder zu hören, entsprechende Passagen zu lesen. Wie gesagt, mit meinen Freunden, mit einigen Engen rede ich sehr offen darüber. Das sind alles so Sachen, wo ich schon noch sehr vorsichtig bin. Aber ich würde sagen, ich genieße mein Leben insgesamt. Ich bin ausgezogen, selbstständig. Ich bin zufrieden mit meinen Nebenjobs und meinem Studium. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in mir selbst ruhe und mit mir soweit zufrieden bin, obwohl es natürlich immer in einem gesunden Maß Weiterentwicklungspotenzial gibt. Genau, aber ich würde schon sagen, dass ich insgesamt zufrieden bin und das ist mehr, als ich mir vor ein paar Jahren zu hoffen erträumt habe.
Ja, das freut mich extrem zu hören, vor allem ja auch in Anbetracht dessen, du hast vor ein paar Zahlen genannt, als wir ein bisschen telefoniert haben schon vor der Sendung. Ich glaube, irgendwie 30% bleiben für immer und ewig drin stecken oder so. Ich weiß nicht, kannst du nochmal die Zahlen nennen?
Ja, also es gibt so eine, klingt blöd, aber es gibt so eine 30-30-30-10-Regel. Und ja, die 10%, manchmal sind es, oder inzwischen muss man sagen, weil es ja ein zunehmendes Phänomen ist, sind es sogar ein bisschen mehr. Du hast vorhin von 10 bis 15% gesprochen. Das sind halt die, die wirklich daran versterben, also an Organversagen oder so im Zuge des Nahrungsentzuges. Dann 30% haben es sozusagen chronisch, also haben ihr ganzes Leben lang im Prinzip immer Klinik, wieder keine Klinik, Abnahme, Zunahme und so, kommen da nie so ganz raus. Von 30% sagt man, dass sie noch kognitiv, also gedanklich, sehr stark gefangen sind, dass sie ja nicht dauernd in Kliniken müssen, aber dass sie auch nicht wirklich frei sind, dass sie sich extrem beschränken nach wie vor. Und von 30% sagt man, dass sie so richtig raus sind. Also das ist leider die Minderheit, wenn man jetzt mal von 70 auf der einen und 30, für die es gut ausgeht, von der anderen Seite ausgeht. Das ist ja wirklich sehr ernüchternd. Und umso mehr kann ich auch wirklich nur jedem raten, der auch nur Ansätze von so einem Problem spürt, das ganz schnell und mit Hilfe von außen anzugehen.
Genau, über die Warnsignale und Hilfen wollen wir gleich noch sprechen. Jetzt kam hier eine WhatsApp-Nachricht rein. Da hat jemand geschrieben, unsere jüngste Tochter hatte auch zwischen 17 und 19 Jahren Anorexie und das war für uns als Familie sehr schlimm. Sie fand vor allem durch eine innige Beziehung zu Jesus und Lobpreis wieder heraus. Danke für diese Nachricht auf jeden Fall. Ihr könnt gerne weiterhin eure Nachrichten reinschicken zu dem Thema Magersucht, wie es euch damit gegangen ist, als Betroffene oder auch als, ja, so wie hier auch, nicht selbst Betroffene, aber halt, man ist ja immer betroffen, auch als Freund in gewisser Weise oder als, ja, Eltern. Gerne eine WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200. Das würde uns sehr freuen, wenn wir da auch ein bisschen eure Meinung noch mitbekommen zu diesem Thema. Wir machen jetzt weiter mit Ariatani. Ariatani, du hast gerade schon von Warnzeichen was gesagt. Was sind denn solche Warnsignale?
Ja, also ich würde sagen, die Krankheit fängt im Kopf an und wirkt sich dann auf den Körper aus. Also Warnsignale sind auf jeden Fall, wenn man merkt, dass man eben so zunehmend schlechte Gedanken über sich selbst hat. Also auch Gedanken der Wertlosigkeit, Gedanken mit von wegen, ja, ich darf mir Sachen nicht erlauben, ich muss leisten und das dann eben auch verknüpft mit dem Essen. Also ja, bei mir fing das dann auch, oder ich habe dann auch gemerkt, dass ich mir zum Beispiel erst erlaubt habe, was zu essen, wenn alles perfekt und alles fertig war. Also wenn alle Hausaufgaben gemacht waren und der Sport erledigt und mein Zimmer perfekt aufgeräumt und geputzt und für die Arbeit gelernt und alles sozusagen musste irgendwie erst gemacht werden, bevor ich mir dann irgendwann mal erlaubt habe, was zu essen. Und das war dann häufig erst am späten Abend. Und dann eben auch nur eine Kleinigkeit, um sozusagen, ja, jetzt keinen Fehler zu machen. Das ist auf jeden Fall so ein Warnsignal, würde ich sagen. Und auch so, was das Umfeld sagt. Also das Umfeld ist da ja manchmal aufmerksamer als man selbst, weil man es sich selbst irgendwie noch schön redet. Aber wenn ja viele im Umfeld schon sagen, hey, du wirkst irgendwie dauergestresst und traurig, ist alles in Ordnung bei dir? Isst du genug? Gönnst du dir Pausen? Was ist los bei dir? Dass man das nicht nur einfach abtut und sagt, nee, alles super, mir geht's super, sondern dass man sich wirklich selbst hinterfragt, dass man echt überlegt, okay, wo kann das herkommen? Ist da an der Sorge was dran? Dass man das wirklich für sich prüft und da in gewisser Hinsicht offen ist. Ja, und irgendwann natürlich auch Gewichtsverfall, ne? Also man immer weiter und weiter und weiter abnimmt, obwohl man eigentlich schon sehr schlank ist, was man dann ja irgendwie auch an den Kleidungen und dem Gewicht merkt, dann ist das auf jeden Fall die ganz falsche Richtung, wenn es eben schon in einen ungesunden Bereich geht dann.
Was mache ich dann? Oder ja, was mache ich als betroffene Person? Gibt es da so ein generelles Konzept oder ist da bei jedem die Lösung ganz unterschiedlich, was einem da raushelfen kann?
Also so die Lösung, um richtig gesund zu werden, das geht schon ein bisschen auseinander, würde ich sagen. Aber der erste Schritt ist relativ ähnlich und zwar würde ich sagen, Kommunikation. Also es muss nicht immer sofort der Therapeut sein oder sofort die Klinik, aber es ist ganz wichtig, dass man sich erstmal jemandem mitteilt. Und sei es die beste Freundin oder ein Freund, ein Bruder, eine vertraute Tante, irgendwie eine gute Bekannte, eine Lehrerin, die Eltern. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man erstmal jemandem überhaupt so diese ganze Last, die da auf einem ruht, schildert und sagt, okay, so und so fühle ich mich und in mir drin sieht es gerade überhaupt nicht gut aus und ich habe das Gefühl, es geht hier in eine ganz komische Richtung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Und dann hat man ja den Vorteil, dass man zusammen überlegen kann, wie es weitergehen kann. Und dann kommt man auch häufig schnell darauf, ob es sozusagen reicht, von zu Hause aus so ein bisschen gegenzusteuern. Und ja, man isst vielleicht zusammen, man versucht irgendwie diesen Gedanken auf den Grund zu gehen und sie für sich zu bearbeiten und merkt, dass das hilft. Das ist schön, aber oft braucht es auch mehr. Und dann muss man eben vielleicht auch einen Mut zusammennehmen und doch mal zu einer Therapeutin gehen oder vielleicht sogar in eine Klinik. Ich kann das in dem Sinne nur empfehlen, als dass je besser oder je früher man anfängt, sich der Krankheit zu stellen und sie zu bearbeiten, desto besser kann man sie auch bekämpfen. Wenn sich das Ganze schon extrem manifestiert hat und man mit dem Gewicht ganz weit unten ist, dann ist jeder Schritt zurück doppelt so schwer.
Du hast gerade gesagt, es ist ganz wichtig, sich mitzuteilen. Wie gehe ich denn jetzt als Freund, als Elternteil, als Verwandter, wie auch immer, damit um? Wie kann ich denn gut die Person unterstützen? Du hast ja vorher auch schon gesagt, dass es bei dir Leute gab, die dich echt eher ja, negativ beeinflusst haben und manche gab, wo die ja echt geholfen haben.
Ja, das würde ich schon sagen. Also auf jeden Fall zuhören, Geduld, Empathie, Verständnis, also das alles zu zeigen, ist ganz wichtig, dass man jetzt erstmal die Person nicht abstempelt oder nicht sagt, du spinnst doch oder ja, irgendwie die Person, wie gesagt, irgendwie in so eine Ecke stellt mit irgendwelchen gängigen Vorurteilen, sondern dass man die Person ernst nimmt mit ihren Sorgen, mit ihren Gedanken und dann wirklich erstmal ganz viel nachfragt und ganz viel versucht zu verstehen, was da eigentlich los ist. So, und dann aber auch wirklich der Person ins Gewissen reden. Also gerade wenn das jetzt irgendwie eine gleichaltrige Freundin ist, dann ist es schon wichtig, da auch nochmal jemand von außen dazu zu holen und auch für Eltern. Also letztendlich können Menschen im Umfeld eine Stütze sein, aber sie können es nicht behandeln. Für die Behandlung braucht es wirklich Leute von außen, weil die einfach einen klareren Blick haben, weil die die Expertise haben, weil die ja einfach das Wissen und die Mittel haben, um einen dann so richtig gut zu unterstützen. Und deswegen würde ich dann auch ermutigen, da zusammen hinzugehen oder zusammen sich zu informieren, welche Optionen gibt es. Denn erfahrungsgemäß sind die Betroffenen da sehr zurückhaltend, weil sie, wie gesagt, erstmal alles runterspielen und dann ist ihnen das auch peinlich. Und dann kommt natürlich noch der Gedanke, oh, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann sagt er am Ende, ich muss aufhören abzunehmen. Und ja, eigentlich denke ich doch, ich muss noch abnehmen. Deswegen ist das ganz wichtig, das vielleicht dann auch zusammen zu machen.
Das Thema Magersucht, ist es ein weltweites Problem?
Ja, man muss natürlich sagen, dass jetzt so im Zuge der Globalisierung und auch dem Entwicklungsfortschritt in manchen Schwellenländern sich das ausweitet. Aber man kann sagen, dass es eigentlich eher reiche Gesellschaften betrifft oder Gesellschaften, die jetzt reicher werden, sage ich mal. Es ist einfach so, also ich war zum Beispiel mal in Tansania und da war das ein unbekanntes Phänomen. Also die Menschen haben nicht verstanden, warum eine weiße europäische Frau, die sich doch alles Essen leisten kann, was sie möchte, warum die freiwillig so aussieht. Das haben sie nicht begriffen. Die dachten, ich hätte Krebs oder irgendeine andere rein körperliche Krankheit. Und von daher würde ich schon sagen, es ist ein Phänomen von unseren Überflussgesellschaften, unseren Konsumgesellschaften. Und gerade auch die Werbeindustrie in westlichen Staaten, also Europa, aber auch den USA, macht es nicht leichter, weil da einfach ein Bild von Frauen und Mädchen, aber zunehmend auch von Männern transportiert wird, das eben ja den Körper idealisiert, häufig auch sexualisiert zeigt und einfach ja komplett diese oberflächliche Schiene fährt und irgendwie auch vermittelt, dass das der einzige Weg ist, der richtig ist und so müsste man sein und sonst ist man falsch. Und das ist halt ganz wichtig, dass man diesem Bild nicht glaubt, sondern dass man dahinter schaut und ja, wirklich auch ein Stück weit das entlarvt und enttarnt, dass das eben nicht das Nonplusultra und das Ideal ist, wie jeder Mensch aussehen muss und kann.
Ariatani, wir sind jetzt schon wieder am Ende auch angekommen von unserem Interview. Ich danke dir voll für deine Offenheit, auch über dein eigenes Leben so viel zu erzählen, aber auch um deine generelle Weisheit zu diesem ganzen Thema, dass du auch da so Aufklärung betreibst. Gibt es zum Schluss nochmal irgendwelche Schlussworte von dir?
Ja, also ich habe es jetzt schon so ein bisschen gesagt, dass ich eben auch glaube, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Ich glaube aber auch, deswegen hat unsere Gesellschaft einen Einfluss darauf, das zu verändern. Also ich finde es zum Beispiel ganz wichtig, dass wir jetzt darüber reden, um das Thema so ein bisschen aus der Versenkung zu holen. Man hat das vielleicht schon mal gehört, aber ich bin auch durch meine eigene Erkrankung auf ganz viele Vorurteile gestoßen und mit ganz vielen Vorurteilen konfrontiert worden. Und ich finde es deswegen so wichtig, darüber zu reden. Es ist kein Tabuthema, sondern Essstörungen, nicht nur Magersucht, sondern auch Bulimie, auch Esssucht, auch Sportsucht und andere Formen von Essstörungen sind ein Phänomen, das immer mehr Menschen betrifft und gerade unsere Generation, also so junge Leute. Und wie gesagt, ne, die sozialen Medien machen es teilweise nicht leichter. Jetzt so in der ganzen Corona-Zeit kommen viele Belastungen hinzu, die wir irgendwie alle versuchen zu verarbeiten und zu kompensieren. Und deswegen würde ich wirklich sagen, wenn ihr ja irgendwie solche Gedanken habt, wenn ihr euch unsicher fühlt, wenn ihr merkt, dass ihr mit euch selbst und eurer Identität immer mehr so ja, am Struggeln seid oder auch Menschen in eurem Umfeld dabei beobachtet, dann sprecht darüber. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Schlüssel. Sprecht darüber, nehmt auch Jesus mit rein und dann ist es, glaube ich, so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, dass man wirklich ja, dieses Problem auch gesamtgesellschaftlich angeht und es nicht sich zu irgendwie einem Massenphänomen in unserer Generation entwickelt.
Ah ja, Tani, das waren doch wirklich super Schlussworte. Danke dir nochmal für deine Zeit und ich wünsche dir einen ganz, ganz guten und gesegneten Abend noch.
Ja, danke für die Möglichkeit, hier mit euch zu sprechen und ich wünsche euch noch einen guten zweiten Teil der Sendung.